Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich sehr, heute mit euch das Wort Gottes zu studieren. Das Thema heute lautet: die drei Neins, die es im Glauben zu überwinden gilt. Anfechtungen im Glauben. Lasst uns gemeinsam Matthäus 15, die Verse 21 bis 28 lesen. Matthäus Kapitel 15, Verse 21 bis 28. Ich werde aus der Elberfelder lesen. Heilung der Tochter der kanaanäischen Frau. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach: Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu, baten ihn und sprachen: Lass sie doch von dir, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach: Ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Dieser Textabschnitt gehört zu den wenigen Texten in der Bibel, wo Jesus nicht als der liebevolle Heiland erscheint, sondern als Zumutung. Er erweist sich als ablehnend und schroff. Sogar seine Jünger scheinen barmherziger zu sein als er. Lass sie doch von dir, sagen sie. Der Schluss der Geschichte ist zwar befriedigend, weil die Frau zu ihrem Ziel kommt, aber der Weg dorthin ist ein Weg der Demütigung, der Abweisung, der Ablehnung. Warum ist Jesus so hart? Oder spielt er das nur? Was will er uns sagen? Was will er uns demonstrieren? Was sollen wir lernen? Im Bericht wird von der Frau gesagt, dass sie großen Glauben habe. Worin besteht der Glaube dieser Frau? Ich möchte im ersten Teil dieser Predigt versuchen, darauf eine Antwort zu geben. Die Frau erlebt Jesus so, dass er ihr drei unglaublich harte Neins entgegenschleudert. Ich denke, dass das beispielhafte Erfahrungen sind, Anfechtungen des Lebens, wie sie jeder Christ kennt oder kennen könnte und die es durchzuhalten gilt. Die erste Anfechtung ist die Anfechtung des Schweigens Gottes. Die Frau kommt in ihrer Not zu ihm. Sie spricht ihn direkt an. Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Vers 22. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Jesus ging weiter, als hörte er das kanaanäische Weib überhaupt nicht. Sie aber wiederholte fortwährend ihre Bitte. Als das Schweigen Jesu unerträglich wird, greifen seine Jünger ein. Die Jünger waren über die Zudringlichkeit der heidnischen Frau empört und baten ihren Herrn, die Frau wegschicken zu dürfen, denn sie schreit uns nach. Vers 23b. Ja, die Scheidewand, die jüdischer Stolz aufrichtet, hielt sogar der Jünger Mitleid mit der heidnischen Welt zurück. Sie teilten das Vorurteil der Juden gegenüber der Kaaniter. Sie machten keinerlei Anstrengungen, diesen armen Seelen zu helfen und sie aus der Finsternis herauszuziehen. Es ist die gleiche Erfahrung, die Menschen heute machen, wenn sie in ihrer Not zu Jesus kommen und schreien und bitten und weinen. Und er schweigt, scheinbar. Es ist so, als ob es ihn gar nicht gibt. Oder er mit mich nicht hört. Oder als ob er nur mit mir nichts zu tun haben will. Für diese da bin ich gar nicht gekommen. Aber auch das sagt Jesus nicht direkt zu der Frau, sondern zu den Jüngern. Für die da bin ich nicht da, gar nicht zuständig. Das ist auch schon die zweite Anfechtung im Glauben, das Nein der Ausgrenzung. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, Vers 24. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Wie gesagt, mit der Frau redet Jesus immer noch kein Wort. Auch das sind Erfahrungen, die Christen kennen. Alles, was Gott verheißen hat, das ist wahr, das gilt, aber nicht für mich. Ich bin zu schlecht oder mein Glaube ist zu klein. Ich bin ja ohnehin nur ein kleines Licht. Oder habe ich die Grenze zum Bösen schon überschritten? Kann ich vielleicht gar nicht mehr zurück? Oder will Gott in seiner Willkür mich einfach nicht? Und diese negativen Erfahrungen, Gedanken werden dann noch verstärkt oder können verstärkt werden durch die guten Erfahrungen, die andere machen. Sicher, sie können auch Ansporn und Mut machen, sie können Zuversicht wecken, aber sie können auch entmutigen. Es gibt auch Erfahrungsbücher, die sich ganz schön lesen lassen. Da ist von wunderbaren Erfahrungen die Rede und dann sagt die Schreiberin oder der Schreiber, ich bin ein ganz normaler Mensch. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, die kannst auch du machen. Und dann mache ich sie aber nicht. Dann kann sich der Gedanke festsetzen, ich bin die traurige Ausnahme. Dort scheint Gott darauf gewartet zu haben, dass er mit seiner Macht eingreifen kann. Und bei mir tut sich nichts. Gar nichts. Das kann einen niederdrücken, das kann einen fertig machen. Das Nein der Ausgrenzung. Mich meint Gott nicht. Die und den, die alle ja, aber mich nicht. Aber die Frau lässt sich nicht beirren. Sie brachte ihre Bitte mit immer dringlicherem Ernst vor. Sie fiel zu Jesu Füßen nieder und rief, Herr, hilf mir. Vers 25. Aber der Herr wandte sich abermals auf von ihren Bitten ab, wie es auch die gefühllosen Juden in ihrem Vorurteil getan haben würden, und antwortete, es ist nicht fein, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Und was folgt, ist die dritte Demütigung, das dritte Nein. Die Anfechtung der Demütigung. Es ist nicht fein, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Vers 26. Dies kam im Grunde genommen der Behauptung gleich, dass es nicht gerecht sei, die Segnungen, die Gottes auserwähltes Volk galten, an Fremde und Ausländer zu verschwenden. Du bist nur ein Hund. Wer bist du schon? Du gehörst nicht zum Volk Gottes. Du wartest nur darauf, dass was herunterfällt. Hunde. So haben die Juden die Heiden beschimpft. Und auch das kann zu Erfahrungen eines Christen gehören, dass sie das Gefühl bekommen, ich bin doch nichts wert. Minderwertigkeitsgefühle unter Christen, das hat leider eine große Tradition. In keiner anderen Religion gibt es so viele Minderwertigkeitsgefühle wie im Christentum. Es entspringt diesem unbiblischen Menschenbild, das nur betont, du bist ein nichtsnutziger Wurm. Sündig und böse, böse von Jugend auf. Wenn man nur diese Seite hört und immer wieder hört, dann entsteht dieses falsche Bild. Wer sich selbst so sieht und sich so versteht, kann sich gar nicht als geliebtes Gotteskind begreifen. Der kann nicht verstehen, warum sich Gott ausgerechnet meiner erbarmen soll. Ausgerechnet mir? Ich tauge doch nichts. Vielleicht Bruder so und so oder Schwester so und so, die sind heilig, die sind begabt, die sind klug, die sind beliebt. Aber ich? Ja, spätestens an dieser Stelle, liebe Geschwister, spätestens an dieser Stelle wäre doch jeder, der ein bisschen Ehrgefühl im Leib hat, weggegangen, weil er begriffen hätte, dass hier Jesus doch eigentlich sagt, verschwinde. Sie spricht mit ihm, er antwortet nicht. Sie fällt vor ihm nieder und er beleidigt sie, nennt sie einen Hund. Und diese tiefgläubige Frau geht da durch. Jesu Antwort hätte jeden weniger ernsthaft suchenden Menschen äußerst entmutigt. Es zeigt, wie völlig entschlossen diese Frau war. Sie spürte, dass für sie eine günstige Gelegenheit gekommen war. In dieser scheinbar ablehnenden Haltung erkannte sie sein Mitgefühl, das er nicht verbergen konnte. Sie war voller Hoffnung, dass hinter allen Neins ein Ja stehen würde. Denkt auch an Jakobs Kampf am Jabok. Von ganzem Herzen flehte er um Gnade. Jakob kämpfte mit dem Engel und siegte. Er hielt sich an den Verheißungen Gottes und die unendliche Liebe konnte sich dem dringenden Verlangen nicht versagen. Es war die Zuversicht eines Menschen, der sich seiner Unwürdigkeit bewusst war und sich dennoch zuversichtlich auf die Treue Gottes verließ, der seinen Bund hält. Diese Haltung, liebe Geschwister, diese Haltung der beharrlichen, völligen Entschlossenheit, des Nicht-Lockerlassens, die nennt Jesus hier Glaube. Dieser Glaube zeigt sich bei der Frau, die sich nicht abschrecken ließ von einer in dieser Geschichte abschreckenden Jesus. Sie ließ sich nicht irre machen von den Neins, die sie scheinbar durch Jesus erfuhr. Und so sagt uns die Geschichte: Lasst euch nicht abschrecken von den Neins, die ihr erfahrt in eurem Leben, in der Gemeinde, zu Hause, auf der Arbeitsstelle. Lasst euch nicht abschrecken. So kann es euch gehen. Es wird euch zugemutet in dieser Welt, dass ihr Dinge erlebt, sie als ein Nein Gottes deutet. Ihr meint, dass Gott nicht mit euch sei, euch nicht hört, euch nicht liebt. Lasst euch davon nicht irre machen. Denn hinter allen Neins dieser Welt steht mein großes Ja, spricht Gott. Hinter allen Neins dieser Welt steht das Ja, die Liebe Gottes, die nicht ausgelöscht werden kann durch die Lieblosigkeit und den Neins der vielen, vielen Menschen. Der Segen der Erlösung gilt jedem Menschen. Nur seine eigene Entscheidung kann einen Menschen daran hindern, durch die gute Nachricht Teilhaber an dem zu werden, was Christus durch das Evangelium verheißen hat. Gott verabscheut es, wenn Menschen in Gesellschaftsklassen eingeteilt werden. Er setzt sich über jedes Ansehen hinweg. In seinen Augen haben alle Menschen den gleichen Wert. Er hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen. In Sprüche 22,2 heißt es: Reiche und Arme begegnen einander. Der Herr hat sie alle gemacht. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Darin gibt es keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn. Aus seinem Reichtum beschenkt er alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Römer Kapitel 10, Verse 11 bis 13. Liebe Geschwister, jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Predigt. Lasst uns gemeinsam ein bisschen auf den Zusammenhang schauen. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Aber wenn wir unmittelbar den Abschnitt da vor uns anschauen, dann ist dort eine Auseinandersetzung der jüdischen Gelehrten mit Jesus über das Thema Reinheit und Unreinheit vorausgegangen. In Matthäus Kapitel 15, die Verse 1 und 2, befragt eine Kommission Jesus. Wir lesen dort: Dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Sie fragen Jesus: Wie stehst du zu den Reinheitsgeboten? Ja, das ist damals ein kompliziertes Geflecht von Fragen gewesen. Bis heute übrigens in der Ausbildung der Rabbiner. Bis heute geht es um die Fragen, was man essen darf, was in welchen Töpfen zubereitet werden darf, wie man die Milch und das Fleisch trennt, wie man die Töpfe, in denen es zubereitet wird, trennt, wann und wie man sich die Hände zu waschen hat, ein kompliziertes Geflecht von Reinheitsfragen. Darüber haben sie mit Jesus voller Eifer diskutiert. Und dann gibt Jesus ihnen eine unfassbare, eine unerhörte Antwort. Er sagt: Die Reinheit geht nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Lasst uns Vers 11 im 15. Kapitel gemeinsam lesen. Dort heißt es: Nicht was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Und darüber empörten sich die Juden. Vers 12, dort heißt es: Da traten seine Jünger hinzu und sprachen zu ihm: Weißt du, dass die Pharisäer sich ärgerten, als sie das Wort hörten? Und unmittelbar an dieser Vorgeschichte, unmittelbar daran knüpft sich unser Bericht von der kananäischen Frau, der sich Jesus gegenüber so unverständlich schroff verhält. Jesus wollte den Jüngern und uns mit seinem schroffen Verhalten deutlich machen, wie man wird, wenn man sich wie die Pharisäer nur um Formalien und Dogmen und Spitzfindigkeiten statt um Menschen kümmert. Er demonstrierte uns, wie man geistlich abstumpft und wird, nämlich schroff, abweisend, ausgrenzend und demütigend. Wenn es einem mehr um Formen als um Inhalte geht, um Selbstgefälligkeit als um die richtige Beziehung, dann wird das große Ja Gottes zu einem Nein für die Menschen. Das Evangelium gilt nicht für dich. Schau dich an. Du bist zu schlecht. Du gehörst nicht dazu. Und das ist Vermittlung von Angst und Verzweiflung. Und das ist teuflisch. Satan wird gewiss kommen und dich darauf aufmerksam machen, dass du ein Sünder bist. Aber lass dir von ihm nicht einreden, dass dich Gott verworfen hat, weil du gesündigt hast. Ja, antworte ihm: Ich bin ein Sünder und deshalb brauche ich einen Erlöser. Ich brauche Vergebung und Begnadigung. Und Christus sagt: Wenn ich zu ihm komme, wird mir nichts geschehen. In seinem Brief an mich lese ich: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1,9. Ich glaube seinem Wort und ich werde seinen Geboten gehorchen. Wenn Satan dir sagt, dass du verloren bist, dann antworte ihm: Ja, aber Christus kam, um zu retten, was verloren war. Je größer meine Sünde, desto nötiger brauche ich meinen Erlöser. Wenn Satan dich an deine Vergangenheit erinnern will, dann erinnere du ihn an seine Zukunft. Ja, liebe Geschwister, bei Satan ist es so, dass er wertlos ist. Und er will, dass auch du dich wertlos fühlst. Satan hat Gott gegenüber versagt und er will, dass auch du Gott gegenüber versagst. Satan ist krank und er will, dass auch du krank bist. Der Satan stirbt und er hat ständig Angst und er will, dass auch du stirbst und auch ständig Angst hast. Liebe Geschwister, das ist der Feind. Aber die einzige Macht, die der Feind hat, ist die, die du ihm gibst. Verweile nicht bei diesen Gedanken. Du kannst nicht verhindern, dass diese Gedanken kommen. Aber du brauchst nicht bei ihnen zu verweilen. Steige nicht hinab in die Grube, wo Satan ist, sondern fahre auf zu den Höhen des Herrn. Das ist ganz einfach. Denke diese Gedanken nicht weiter, sondern nimm Gottes Wort, die biblische Wahrheit in deinen Gedanken auf und rufe sie dir in Erinnerung, wie Gott wirklich über dich denkt. Wie gesagt, der einzige Weg, solche Gedanken abzuwehren, ist, Worte der Bibel zu zitieren, die von der Güte und Liebe Gottes sprechen. In Jeremia 29,11 heißt es: Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Oder Zephania 3,17: Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er jauchzt über dich mit Jubel. Oder Jeremia 31,3: Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Mir sind auch ganz besonders wertvoll die Worte aus Römer Kapitel 8, Verse 38 und 39. Dort schreibt Paulus: Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Liebe Geschwister, auch sollten wir uns immer vor Augen halten, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16. Wie gesagt, das ist ein schneller, einfacher Wechsel, von dem Punkt wegzukommen, ich bin ein Versager, hin zu, ich habe gesiegt. Ich bin mehr als ein Überwinder in Jesus Christus. Ich bin ein geliebtes Gotteskind. Satan will die Seele entmutigen, Christus aber stärkt sie mit Hoffnung und Glauben. Liebe Geschwister, lasst das Ziel unseres Lebens sein, das Werk des Teufels zu zerstören. In Amos Kapitel 5, Vers 14 heißt es, sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Und im 3. Johannesbrief, Vers 11, wird uns gesagt, wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nie gesehen. Unser Heiland wollte seinen Jüngern die kalte und herzlose Art der Juden in einem solchen Falle vor Augen führen, um ihnen durch seine erbarmende Liebe zu zeigen, wie sie handeln sollten. Jesus gab seinen Jüngern einen lebendigen Anschauungsunterricht. Und als er zu ihnen sagte, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, schienen diese Worte mit der Ansicht der Juden übereinzustimmen. Aber in Wirklichkeit lag in diesen Worten ein großer Tadel für die Jünger, den sie später auch verstanden. Als sie sich daran erinnerten, was der Herr ihnen oft gesagt hatte, dass er in die Welt gekommen sei, alle selig zu machen, die an ihn glauben. Es war eine tiefe Lehre für seine Jünger. Durch die Wundertat an der kanaanäischen Frau erfüllte Jesus seine Aufgabe. Diese Frau gehörte zu den verlorenen Schafen, die die Israeliten retten sollten. Denn diese Aufgabe war ihnen aufgetragen worden. Sie aber hatten ihre Bestimmung vernachlässigt, sodass Christus nun dieser Aufgabe nachkam. Jede Tat unseres Lebens wirkt auf andere zum Guten oder zum Bösen. Unser Einfluss führt empor oder zieht hinab. Ist uns das bewusst? Jesus hatte den Ort seiner Tätigkeit gewechselt, weil die Schriftgelehrten und Pharisäer ihm nach dem Leben trachteten. Sie hatten gemurrt und geklagt, hatten Unglauben und Bitterkeit bekundet und das ihnen so bereitwillig angebotene Heil verworfen. Nun trifft der Heiland hier eine Frau aus dem unglücklichen und verachteten Geschlecht der Kaaniter, das nichts von der Gnade Gottes und seinem Wort weiß. Und dennoch überlässt diese Frau sogleich sich dem göttlichen Einfluss Christi und vertraut blind seiner Macht, ihre Bitte erfüllen zu können. Sie bittet um Brotsamen, die vom Herrn Tisch fallen. Solange die Kinder der Familie vom Tisch des Vaters essen, gehen auch die Hunde nicht leer aus. Sie haben Anrecht auf die Brotkrümel, die vom reich gedeckten Tisch ihres Herrn fallen. Wenn sie schon dieses Vorrecht eines Hundes haben darf, ist sie auch gewillt, wie ein Hund angesehen zu werden. Sie kennt kein nationales oder religiöses Vorurteil, keinen Stolz, der ihr Handeln beeinflussen könnte. Sie stemmte sich im Glauben gegen diese Schranken. Trotz der Entmutigung und des äußeren Scheins, der sie zum Zweifeln hätte bringen können, vertraute sie der Liebe des Erlösers. Sie anerkennt einfach Jesus als ihren Erlöser, der imstande ist, alles zu tun, worum sie ihn bittet. Sie ehrte Christus, den Herrn, indem sie ihm von ganzem Herzen vertraute. In Matthäus Kapitel 8 spricht Jesus von einem römischen Hauptmann. So einen großen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Es scheint, als wenn Jesus manchmal gerade bei denen am Rand Stehenden den großen Glauben findet, den er bei Israel vermisst. Immer wenn Jesus über großen Glauben sprach, war er mit Demut verbunden. Wo Demut da ist, da ist auch Liebe. Demut, Sanftmut und Gehorsam sind nicht der Glauben selbst. Sie sind die logischen Auswirkungen oder die Frucht des Glaubens. Wahrer Glaube ist immer mit diesen Eigenschaften verbunden. Es sind Früchte des Heiligen Geistes. Aber gerade dort, wo man Glaube, Liebe, Zuwendung erwarten würde, in der Gemeinde, da findet sich oft Schweigen, Ausgrenzung und Demütigung. Gerade da. Liebe, die sich nur einigen ausgesuchten Menschen zuwendet und andere ablehnet oder gar gleichgültig behandelt, ist selbstsüchtig. Sie dient in keiner Weise dazu, zur Verherrlichung Gottes Seelen zu gewinnen. Wir dürfen unsere Liebe nicht nur einzelnen besonderen Menschen zuwenden und andere vernachlässigen. Ellen White schreibt in einem Tempel des Heiligen Geistes auf Seite 148, wie selten identifizieren wir uns mit Christus in dem, was uns eigentlich am stärksten mit ihm verbinden sollte. Im Mitgefühl mit Menschen, die heruntergekommen und schuldig geworden sind, die leiden oder in ihren Sünden und Vergehen völlig abgestumpft sind. Die Unmenschlichkeit im Umgang mit anderen ist unsere größte Sünde. Viele meinen, sie seien ein Beispiel für die Gerechtigkeit Gottes, obwohl sie total versäumen, seine Freundlichkeit und seine große Liebe auszuleben. In Jesaja Kapitel 1, Verse 16 und 17 heißt es, wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes tun. Liebe Geschwister, nehmen wir uns noch Zeit für unsere Brüder und Schwestern, für unsere Nächsten? Nehmen wir uns noch Zeit zum Zuhören? Bieten wir unsere Hilfe an? Pflegen wir noch Gemeinschaft untereinander? Oder gehört unsere Zeit der Arbeit und dem Vergnügen? Passen wir uns dem Zeitgeist an? Wie viel Zeit gehört noch Gott und dem Gottesdienst? Ist mir das noch wichtig? Oder lebe ich schon so in der Welt, dass mich das alles nicht mehr interessiert? Ich nicht zuständig bin für Gottesdienst. In Jesaja Kapitel 58 wird echter Gottesdienst, echte Frömmigkeit und wahres Fasten beschrieben. Bitte seht euch einmal zu Hause das ganze Kapitel in Ruhe an. Auch Ellen White rät uns diesbezüglich, liebe Geschwister, ihr müsst Jesaja 58 sorgfältig studieren. Dieses Kapitel zeigt uns den einzigen sicheren Weg. Das ganze Kapitel betrifft diejenigen, die in der jetzigen Zeit der Weltgeschichte leben. Und wir werden uns jetzt die Verse 6 bis 11 einmal gemeinsam ansehen. Dort heißt es, ist nicht das vielmehr ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte ins Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deines Nächsten nicht entziehst? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch des Fingerausstreckens und bösen Redens und dem Hungrigen dein Herz finden lässt und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Liebe Geschwister, in dem Buch Intellekt, Charakter und Persönlichkeit Band 1 auf Seite 98 wird uns auch diesbezüglich gesagt und auch verheißen, Gute Taten sind die Frucht, die Christus von uns erwartet. Ein freundlicher Umgangston, gütiges Verhalten, Mitgefühl mit den Armen, Bedürftigen und Traurigen. Wenn sich unser Herz einer entmutigten, traurigen Seele zuwendet, unsere Hand den Bedürftigen gibt und Nackte kleidet, wenn wir gastfreundlich einen Fremden zu uns einladen und ihm das Gefühl geben, dass er willkommen ist und dass wir ihn gern haben, dann sind Engel in unserer Nähe und auch im Himmel wird unser Verhalten registriert. Jedes Bemühen um Gerechtigkeit, Taten der Barmherzigkeit und Güte werden im Himmel zur Kenntnis genommen. Der himmlische Vater beobachtet von seinem Thron aus unser Verhalten und reiht die Täter ein unter denen, die ihm besonders lieb und wert sind. In Malachi 3,17 heißt es, sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Jede gute Tat an bedürftigen und leidenden Menschen wird so gewertet, als hätten wir sie für Jesus getan. Wenn man die Armen unterstützt, Mitgefühl für die Traurigen und Unterdrückten hat und sich um die Weisen kümmert, vertieft man die eigene Beziehung zu Jesus. Liebe Geschwister, durch die Verbindung mit dem Herrn wird unser Gesichtskreis weiter, unser Unterscheidungsvermögen schärfer, unser Urteil ausgewogener. Wen wirklich danach verlangt, Christus zu dienen, der wird durch die lebensspendende Kraft der Sonne der Gerechtigkeit so gestärkt, dass er viel Frucht bringen kann zur Ehre Gottes. Und dann, liebe Geschwister, werden wir wie Johannes erkennen und ausrufen, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Amen. Amen.